dass Jugend einhergeht mit einem riskanteren, experimentellen Drogenkonsum. Das ist eine Sache, das begleitet die Menschheit, glaube ich, schon seitdem es sie gibt.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
Man hört überall von der Legalisierung von Cannabis und da wollen wir jetzt einfach mal eine Expertenmeinung zu hören. Max Link arbeitet für die Jugendhilfe Bottrop e.V. und ich würde einfach mal direkt fragen, was macht denn eigentlich die Jugend- und Suchtberatung so?
Ja, erstmal schön, dass ich hier Rede und Antwort stehen darf. Wir machen sehr viel tatsächlich. Also der Jugendhilfe Bottrop e.V. ist ein Verein oder von einem Verein getragene Beratungsstelle in Bottrop, die schon seit etlichen Jahrzehnten Jugend- und Drogenberatung macht, alle auch getrennt voneinander. Und zumindest in der Jugendberatung kümmern wir uns tatsächlich für Menschen, die zu uns kommen, die irgendwie an uns geraten von 14 bis 27 im Normalfall und helfen und unterstützen die bei allem, was sie berührt, was sie bewegt, was ihre Themen sind. Das können Drogen sein zum Beispiel, das müssen es aber nicht zwangsläufig. Darüber hinaus bieten wir aber eben auch eine Drogenberatung an für alle tatsächlich. Das mit der Einschränkung, dass es in Bottrop, dass wir nur für die illegalen Drogen zuständig sind. Die legalen Drogen liegen in der Verantwortung beim Gesundheitsamt.
Ja.
Und aktuell ist es auch so, auch wenn Cannabis jetzt ja teilweise legalisiert oder beziehungsweise freigegeben worden ist, kümmern wir uns auch weiter darum sozusagen, weil wir einfach da eine gewisse Expertise haben. Ja, was machen wir inhaltlich mit denen? Wir helfen, das hängt natürlich sehr von dem Problem ab, mit dem Jugendliche zu uns kommen. Und wenn es jetzt aber zum Beispiel um Drogen geht, ja, geht es viel darum zu besprechen, warum konsumiert jemand, wie lange konsumiert jemand, was ist eigentlich das Ziel, will jemand wirklich hin zu einer Abstinenz, also ganz davon loskommen oder geht es eher darum, sich überhaupt mal anzugucken und das ein bisschen zu reglementieren, ein bisschen runterzufahren. Das liegt wirklich sehr hängt sehr davon ab, wer da gerade vor uns sitzt. Und wir versuchen halt zu beraten, zu unterstützen.
Cool, vielen Dank für deine erste Einordnung. Aber nun mehr zu dir. Kannst du dich auch einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Max Link. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin Sozialarbeiter bis Sozialpädagoge. Und ich habe länger im schulischen Bereich gearbeitet. Bin aber jetzt seit anderthalb Jahren eben in der Drogen- und Jugendberatungsstelle hier in Bottrop. Und ja, arbeite da sehr gerne. Wohne in Bottrop, das heißt, ich arbeite und wohne in Bottrop, das finde ich immer eine spannende Konstellation. Ja, und mache das mit Herzblut.
Schön. Und du scheinst ja auch deine Arbeit wirklich sehr gern zu machen und halt vor allem mit Jugendlichen dann. Wie ist das denn jetzt so? Kommen die Jugendlichen selbst zur Suchtberatung? Melden die sich online irgendwie an oder sagt man nach, ich gehe jetzt einfach mal hin oder wie genau ist das?
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie die sich bei uns melden können. Die können einfach tatsächlich bei uns vorbeischauen und kriegen dann sehr zeitnah einen Termin. Die können sich telefonisch melden, per Mail melden. Wir haben auch eine Digitalplattform, worüber das geht. DigiSucht nennt die sich. Da ist aber die wird noch relativ wenig frequentiert tatsächlich. Also von Jugendlichen wie von allen anderen Nutzer, Nutzerinnen auch.
Mhm.
Das heißt, der Großteil ist schon so, dass die einfach wirklich sich telefonisch oder halt persönlich bei uns melden und einfach einen Termin haben wollen. Es ist auch ganz wichtig, dass die sich tatsächlich persönlich bei uns melden. Also wir nehmen zum Beispiel keine Termine an, die Eltern für Jugendliche machen wollen oder so, weil das funktioniert nicht. Also Beratung muss eine freiwillige Geschichte sein und von daher muss sich derjenige, diejenige, die sich für eine Beratung interessiert, einfach wirklich selber auch bei uns melden. Und dann versuchen wir aber sehr schnell wirklich Termine zu machen.
Und ist das kostenlos?
Genau, das ist kostenlos. Das ist egal wie oft, wie in welcher Frequenz, wie lange Leute kommen, egal wie oft sie Termine nicht wahrnehmen oder irgendwie was dazwischen kommt oder so, es kommen keine Kosten.
Krass. Und ist das dann auch so, dass man halt erzählt, dass man wirklich eine illegale Droge auch konsumiert hat, dass man angezeigt wird von euch? Oder wie ist da so dieser rechtliche Prozess hinter?
Also wir haben eine absolute Schweigepflicht. Das heißt, es gibt Ausnahmesituationen, wo wir diese brechen müssten und das in der Vergangenheit auch schon getan haben. Aber da sprechen wir wirklich von akut bevorstehenden Straftaten, schweren Straftaten. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall. Das heißt, wir wägen im Endeffekt halt immer ab, okay, wie würde zum Beispiel ein Schaden für andere Personen entstehen, dann wäre eine Situation gegeben, wo man über die Schweigepflicht nachdenken muss. Aber der Konsum illegaler Drogen zum Beispiel oder selbst auch, weiß ich nicht, Bereiche wie der Weiterverkauf von solchen Drogen oder ähnliches, führt nicht dazu, dass Menschen angezeigt werden durch uns. Also wir sind für die Beratung von Konsumenten, Konsumentinnen da und das geht sehr, sehr weit.
Und wie viele Menschen kommen so wegen Cannabis dann wirklich zu euch?
Die aktuelle Zahl vom letzten Jahr habe ich jetzt nicht vor Augen oder nicht im Kopf, aber es sind schon hohe dreistellige Bereiche jetzt aus dem Bottroper Stadtgebiet. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, wir sind wirklich dadurch, dass wir durch städtisch finanziert sind, nur für Bottroper Bürger und Bürgerinnen zuständig. Mit ein paar Einschränkungen. Das heißt, wir schicken auch niemanden weg, der jetzt bei uns vor der Tür steht und Hilfe braucht. Von den Jugendlichen, die zu uns kommen, und das ist vielleicht auch mit Hinblick auf das Thema Cannabis relevant, selbst wenn die wegen einer anderen Thematik bei uns sind, Erfahrungen mit Cannabis haben sehr, sehr viele. Alle, praktisch alle tatsächlich. Aber oft geht es dann gar nicht so sehr um die Substanz Cannabis oder den Konsum von Cannabis, sondern um ganz andere Themen. Aber wenn das dann abgefragt wird, wird sehr schnell deutlich, wie viele da Erfahrung haben.
Um welche anderen Themen geht es dann?
Auch das kann gerade bei Jugendlichen wirklich von Liebeskummer, Problemen mit den Eltern, Verselbstständigung, Auszug, aber auch Leistungsdruck in der Schule, Mobbing-Erfahrungen, psychische Probleme sein. Gerade die psychischen Probleme haben natürlich durch Corona stark zugenommen so. Und die Problematik, dass die Wartelisten bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen so lang sind, führen halt eben dazu, dass oft die Suche nach was Niederschwelligem, Schnellhelfenden, die dann zu uns führt.
Würdest du sagen, dass das, was du gerade aufgezählt hast, dass das Risikofaktoren sind, auch abhängig werden zu können von Cannabis?
Ja, natürlich sind persönliche Belastungen Risikofaktoren für letztlich jedwede Abhängigkeitsform, aber auch für Cannabis, ja. Also die Haltung unserer Einrichtung geht auch sehr in die Richtung, halt eben die Funktion von Abhängigkeit oder Funktion von Konsum zu bearbeiten und zu betrachten. Und dass zum Beispiel großer Druck, sei es in der Familie, sei es in der Schule oder halt eben die Erfahrung, die Corona für die Jugendliche bedeutet hat, dass das oft ein Auslöser für Cannabiskonsum zum Beispiel war. Ja, das erleben wir schon so im Alltag, im Beratungsalltag, klar.
Aber woran merkt man denn dann auch tatsächlich, ob man abhängig ist von Cannabis?
Es gibt keine klare Abgrenzung dahingehend, ob jemand abhängig ist oder nicht. Es gibt, wenn man das aus medizinischer Seite oder von medizinischer Seite betrachtet, gibt es verschiedene Faktoren oder Anzeichen, die dann diagnostiziert werden können. Das ist irgendwie zum Beispiel das sogenannte Craving, also das große Verlangen nach dem wiederholten Konsum oder halt eben auch, dass der Alltag sehr darauf ausgerichtet ist. Oder eine Toleranzentwicklung ist ganz klassisch. Man braucht immer mehr, um den gleichen Effekt zu haben. Aber eine klare Grenze gibt es in der Form eigentlich nicht. Entscheidender für unsere Arbeit ist eher ein gewisser Leidensdruck. Ne? Merken Menschen, okay, es kommt zu immer mehr Problemen im sozialen Umfeld, ich kriege immer mehr Druck von außen oder ich merke zum Beispiel, dass es mir körperlich immer schlechter geht. Ich kriege zunehmend finanzielle Probleme oder so. Und je größer diese Probleme werden sozusagen, das steigert eigentlich eher so den Arbeitsbedarf oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu uns kommt.
Und wie hoch ist die Suchtgefahr bei Cannabis? Weißt du das?
Kann man so allgemein eigentlich auch nicht sagen. Also ist schwer bei verschiedenen Substanzen klar voneinander abzugrenzen. Ist es eher so, dass je ausgeprägter andere Faktoren sind, die halt eben zu einer Abhängigkeit führen können, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsum dann halt eben in Richtung einer Abhängigkeit wird oder sich entwickelt, ja.
Meinst du, durch die Legalisierung werden mehr Menschen Cannabis konsumieren und dadurch vielleicht dann halt auch mehr Menschen zu euch kommen?
Es ist schon so, dass wir jetzt mit der kontrollierten Freigabe tatsächlich eine gewisse Dynamik da bemerken oder eine gewisse Entwicklung bemerken. Also sei es, dass zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen größeren Bedarf haben, weil sie denken, boah, was mache ich denn jetzt, ne, wenn die Schüler und Schülerinnen so in die Schule kommen? Wir haben einen größeren Bedarf, den wir merken, tatsächlich bei Angehörigen, weil wir das auch anbieten, eine Angehörigenberatung. Und da kommen natürlich viele besorgte Eltern etc. auf uns zu und wollen da oder wünschen sich da eine Beratung. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass zumindest die Statistik aus anderen Ländern, wo Cannabis kontrolliert freigegeben worden ist, zeigt, dass es speziell in der ersten Zeit so eine Welle von mehr Konsum gibt, weil einfach natürlich viele, gerade Jugendliche, ausprobieren. Ne? Das war vorher dann irgendwie was verboten, jetzt ist es auf einmal legal und dann wächst auch die Neugier. Von daher, ja, es kommen schon mehr Leute zu uns. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass das so bleiben wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und es ist auf der anderen Seite auch nicht so, dass das ein unglaublicher Zuwachs darstellt. Also es ist eine spektakuläre Welle von Neukonsumenten, die sich ab dem 1.4., die mancher befürchtet hat ab dem 1.4., die hat es nicht gegeben.
Okay, sagen wir, jemand ist betroffen und entscheidet sich, zu euch zu kommen. Kannst du mir so zeigen, wie so eine Suchtberatung abläuft? Setzt man sich dann hin und ist so, hi, ich habe ein Problem? Oder wie läuft das dann?
Also wenn die Jugendlichen oder die Klienten, Klientinnen erstmal bei uns sind, beginnt das eigentlich meistens einfach damit, dass wir so ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen aufklären. Eben zum Beispiel, dass wir eine sehr strenge Schweigepflicht haben und dass alles, was da passiert oder mitgeteilt wird, freiwillig ist. Wer wir sind, wir stellen uns als Berater, Beraterinnen vor. Und dann hängt es auch wieder sehr davon ab, mit welcher Thematik jemand zu uns kommt. Ne? Also wenn dann irgendwie Probleme geäußert werden oder wenn jemand dann zum Beispiel ein junger Mann mit Cannabis, greifen wir das Thema jetzt einfach auch auf, vor mir sitzt und sagt, ja, ich merke, ich kann ohne Cannabis nicht mehr schlafen, ohne Cannabiskonsum abends, dann wird so ein bisschen, schauen wir zusammen drauf, ne? Wie ist das soziale Umfeld, was ist vielleicht noch an Stressfaktoren da, an Belastungen, an Problemen und arbeiten dann so ein bisschen durch, warum jemand Cannabis konsumiert oder warum derjenige dann Cannabis konsumiert, was vielleicht dazu führen könnte, dass er Schlafprobleme hat, und versuchen dann irgendwie andere Alternativen zu finden. Beim Schlafproblem ist das häufig ganz klassisch, sich zum Beispiel zu überlegen, boah, was hilft mir sonst gut zu schlafen? Manchen Leuten hilft Sport dann gut, manchen Leuten hilft es einfach, psychische Probleme, die dann abends hochkommen, irgendwie zu thematisieren und anzugehen, sodass idealerweise jemand dann irgendwann Cannabis nicht mehr braucht, um einzuschlafen. Das ist zum einen ein sehr beispielhafter Verlauf von so einem Beratungsprozess dann.
Und du meintest es gerade auch schon, ich wollte noch mal nachfragen, ist das dann so, dass man sich dann auch, wenn man sich über Monate hinweg nicht mehr gemeldet hat, sich dann trotzdem wieder mitmelden kann, wenn man irgendwie einen Rückfall hatte oder
ja,
so?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also wir wissen ja um die Problematik, die Drogenkonsum mit sich bringt. Ne? Häufig spielt der Scham eine gewisse Rolle, gerade bei Rückfällen und Selbstvorwürfe und irgendwie die Thematik dahin, dass man irgendwie, weiß ich nicht, zu schwach war oder das nicht hingekriegt hat oder so. Und das spielt für uns in der Arbeit keine Rolle. Also egal, wie lange jemand sich nicht mehr gemeldet hat und auch in einem gewissen Maße, wie es dann auseinandergegangen ist oder so, das stellt erstmal keine Problematik dar, warum sich jemand dann irgendwie nicht mehr, keinen Platz mehr bei uns kriegt oder so. Im Gegenteil. Also es wird natürlich besprochen werden dann so, ne, was ist passiert beim letzten Mal, warum ist es dann irgendwie nicht mehr weitergegangen. Aber das steht einer weiteren Beratung bei uns nicht im Weg.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es total oft so in der Gesellschaft ist, dass man so abgewertet wird, wenn man irgendwie eine Sucht entwickelt hat und auch das ganze Thema irgendwie so, was ist, was man so irgendwie nie ansprechen soll und auch diese Art von Menschen und immer sind die betroffen und so. Merkst du das in den Gesprächen, dass einige auch anfangen, so über sich selbst zu denken?
Ja, also dass diese Stigmatisierung oder diese Zuschreibung, die Gesellschaft hat so gegenüber Drogenabhängigen oder Drogenkonsumierenden, dass viele übernehmen das und das ist ein großes Problem so, weil das diese, das ist ja eh schon ein großes Problem, ne? Wenn man bei sich eine Abhängigkeit bemerkt und dann auch damit kämpfen zu müssen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie schwach oder ist irgendwie halt eben, mit einem stimmt was nicht in dem Sinne. Das ist eine große zusätzliche Problematik, definitiv. Und die müssen wir oft auch besprechen dann und bearbeiten und durcharbeiten, ja.
Also mit dem Gesetz soll es auch mehr Prävention und Jugendschutz geben. Was denkst du darüber?
Der ist auch dringend notwendig. Ne? Also denn auch wenn wir als Einrichtung schon die Haltung haben, dass ein progressiverer Umgang mit Drogenkonsum auch bei Jugendlichen sehr, sehr wichtig ist, Denn ich meine, wir wissen alle aus der Statistik, dass es eben für viele Jugendliche stellt Cannabiskonsum eine alltägliche Erfahrung dar. Das ist Lebensrealität so. Und mit der vorherigen oder der Gesetzeslage bis zum 1.4. war halt einfach auch ein Jugendschutz nochmal deutlich schwieriger. Und schon allein durch die Tatsache, dass man jetzt, das merken wir auch, dass Jugendliche jetzt anders darüber reden, dass Konsumenten, Konsumentinnen anders darüber reden, ist schon viel gewonnen. Nichtsdestotrotz ist Cannabis natürlich gerade bei jugendlichen Konsumentinnen, birgt auch ein großes gesundheitliches Risiko. Und das darf man auch nicht verschweigen. Und entsprechend ist ein konsequenter Jugendschutz und ist eine konsequente Prävention sehr, sehr wichtig, um da halt Sachen zu verhindern, die sonst echt sehr unangenehm sein können. Das Problem, was ich noch ein bisschen sehe, ist, dass im Gesetz sicherlich schon viel steht zu dem Jugendschutz und der Prävention, die erfolgen soll. Dass das aber finanziell sich in den Beratungsstellen, da kommt dann noch wenig von an. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie deswegen neue Leute eingestellt hat oder ähnliches. Das ist nicht passiert. Man muss mal gucken, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das nochmal irgendwann passieren wird. Aber ja, also grundsätzlich ist es sehr, sehr wichtig, im Umgang mit Cannabis viel Prävention und Aufklärungsarbeit zu betreiben und eben auch die Jugendlichen zu unterstützen, die konsumieren. Ja, ganz klar.
Was findest du denn, was hätte denn noch getan werden sollen? Also neben dem Gesetzlichen, das man jetzt geschrieben hat, mehr Jugendschutz und mehr Prävention. Aber was hättest du dir, der halt eben auch bei der Jugendhilfe Bottrop eben arbeitet, noch zusätzlich gewünscht? Weil ich glaube, wenn halt ein neues Gesetz kommt, kommt auch mehr Verantwortung hinzu, die man tragen muss. Was sind da so Bereiche, die du noch so als ausbaufähig siehst?
Es ist im Endeffekt schon ganz einfach, würde ich, eine finanzielle Frage. Ich glaube, es gäbe gute Fachkräfte, die diese zusätzliche Arbeit oder diese zusätzlichen Aufgaben, die zusätzliche Verantwortung auch stemmen könnten und die wichtige Arbeit machen könnten. Ne? Also ich glaube, gerade beim Thema Cannabis und bei der kontrollierten Freigabe jetzt einer neuen Droge sozusagen oder der neuen kontrollierten Freigabe einer Droge, da steckt eigentlich so viel Netzwerkarbeit drin. Ne? Man muss es geht um die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und öffentlichen Institutionen, es geht um die Anbauvereinigung, es geht um die Schulen, es geht um so viele Themen und Ansprechpartner, die man irgendwie zusammenbringen kann, um da halt letztlich Jugendliche auch zu schulen, dahingehend, wie gehe ich bewusst und reflektiert mit meinem Drogenkonsum um. Das ist einfach unglaublich viel Arbeitsaufwand, der da zusätzlich entsteht. Wir versuchen, den, soweit es geht, aufzufangen und das uns dem auch zu widmen, denn es ist ein wichtiges Thema und es ist einfach auch ein interessantes Thema, muss ich ganz ehrlich aussagen, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich schwer zu stemmen, das muss man ganz klar so sagen. Von daher hätte ich mir in erster Linie erstmal wirklich mehr finanzielle Mittel gewünscht, um das stemmen zu können. Langfristig würde ich mir eigentlich aber auch wünschen, dass es so etwas wie eine neue Drogenkultur eben im Endeffekt gibt, dass man da anders darüber reden kann, als es bis jetzt möglich ist, dass man eben keine Scham empfinden muss, dass es keine Stigmatisierung mehr von außen und keine Verurteilung mehr von außen gibt dafür. Denn gerade für Jugendliche in einem gewissen Rahmen, das wissen wir aus studienmäßig gut belegt, ist Drogenkonsum in einem gewissen Rahmen einfach auch normal. Es gehört auch ein bisschen zu Entwicklungsaufgaben der Jugend dazu, sich da auszuprobieren. Und das hat oft eben auch mit Substanzen zu tun. Aber bis man da war, ist gesellschaftlich gesehen da einen freieren, offeneren, kommunikativeren, konstruktiveren Umgang zu finden. Ich glaube, das hat auch selbst eine Bundesregierung nicht in der Hand, das hinzubekommen. Also von daher wären tatsächlich mehr Mittel, finanzielle Mittel schon eine ganz gute Sache gewesen.
Was ich auch ganz interessant finde, welche Langzeitfolgen kann denn Cannabis eigentlich so mit sich ziehen?
Das ist, das lässt sich studienmäßig ganz gut darlegen. Also das ist gerade bei jugendlichen Konsumenten schon auch so, dass das Cannabiskonsum zu gewissen, man nennt das hier eine anatomische Veränderung, also dass da wirklich letztlich durch die Pubertät neu gestaltete Hirnstruktur, wenn man dann noch viel Cannabis oder länger über einen längeren Zeitraum intensiv Cannabis konsumiert, das macht diese Veränderung nicht einfacher. Und es gibt da schon klare Studien dazu, dass sich da zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Impulskontrolle, Merkfähigkeit, das sind so Schlagwörter aus der Medizin, die sich dann auch anhaltend verändern und nicht unbedingt zum Guten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, was gibt's noch? Es gibt in der eine relativ klare Studienlage dazu, dass es zu so etwas kommen kann, was man drogeninduzierte Psychose nennt. Also das sind im Endeffekt dann wirklich psychiatrische Erkrankungen, die durch Drogenkonsum ausgelöst werden. Und das ist so ein bisschen das Besondere daran. Die bleiben teilweise auch bestehen, wenn man nicht mehr konsumiert. Dieses Risiko besteht, das muss man ganz klar so sagen und muss man auch offen aussprechen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind oder dass man dem auch mit gewissen, man nennt das Safer Use, also mit gewissen Konsummustern und Verhaltensweisen, dass man das Risiko deutlich reduzieren kann. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Inhalt unserer Arbeit, das auch zu vermitteln und zu sagen, ja, okay, ich konsumiere Cannabis oder jemand konsumiert Cannabis, aber wie kann er das mit möglichst wenig Risiko konsumieren? Man muss dazu sagen, oder wichtig ist immer, völlig risikofrei ist der Konsum von keiner Droge, aber es gibt abhängig von der Substanz immer gewisse Sachen, die man machen kann, um das Risiko zu reduzieren.
Man hört ja auch oft so, möglicherweise von älteren Generationen, ach, die Jugend von heute und die machen ja didede. Und deshalb fand ich es interessant, dass du meintest, dass mit der Legalisierung keine neue super große Welle von Menschen irgendwie auf euch zugekommen sind. Zeigt sich das auch in Studien? Also war es schon immer so, dass Jugendliche Drogen konsumiert haben oder ist das irgendwann in den 2000ern oder so total angestiegen?
Also was der Drogenkonsum oder das Jugend einhergeht mit einem riskanteren, experimentellen Drogenkonsum, das ist eine Sache, das begleitet die Menschheit, glaube ich, schon seitdem es sie gibt. Wir müssen nur darauf schauen, wie Jugendliche Alkohol konsumieren oder so. Das ist eine Sache, die gibt es schon sehr, sehr lange oder die begleitet unsere Gesellschaft schon sehr, sehr lange. Was sich natürlich verändern kann oder wo es gewisse Wellen und Veränderungen gibt, sind die, wie gewisse Substanzen konsumiert werden. Wir haben zum Beispiel jetzt natürlich rund um Corona und nach Corona oder eben letztlich, rund um Corona hat es so ein bisschen die Spitze erreicht, einen sehr intensiven Medikamentenkonsum zumindest unter Jugendlichen gehabt. Den gab es unserer Erfahrung oder Einschätzung nach vorher nicht in dem Maße. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Aber grundsätzlich, dass Jugendliche Drogen konsumieren und auch in einem Ausmaß konsumieren, das vielleicht nicht immer ganz gesund ist oder nachhaltig ist, um es mal modern zu formulieren, das ist ein relativ altbekanntes Phänomen, ja.
Vielen Dank für deine Einordnung. Als abschließende Frage würde ich dich gerne fragen, gibt es irgendetwas, was du unseren ZuhörerInnen noch mitteilen möchtest in diesem Podcast?
Ja, das wäre speziell, wenn es jetzt um das Thema Cannabis geht, so, dass es wichtig ist, den eigenen Konsum zu reflektieren und darauf zu schauen und sich und da wirklich auch ehrlich mit sich zu sein und zu gucken, oh, weiß ich nicht, ich kann nicht mehr aufhören zu konsumieren oder mir fällt es immer schwer, Pausen zu machen oder ich brauche wirklich immer mehr, um eine Wirkung zu haben und so weiter und so fort. Und wenn das so ist, wenn man das bei sich bemerkt oder bemerkt, dass da zum Beispiel irgendwie Sachen in einem hochkommen, die einem Angst machen, die einen verunsichern und so weiter und so fort, dann sich bitte nicht scheuen, wirklich sich Hilfe zu suchen. Also ich kann es nochmal betonen, das können wir als Drogenberatungsstelle in Bottrop sein. Unsere Schweigepflicht ist sehr, sehr ausgeprägt und hart und wir handhaben die auch sehr, sehr streng. Es ist zum Beispiel auch so, dass selbst wenn Eltern von Jugendlichen, die wissen, dass die bei uns sind, selbst wenn die anrufen und sagen, war mein Sohn heute da oder worum ging es denn da, wir sagen dazu nichts. Also es sind wirklich Sachen, die in diesem Raum, die zwischen dem Berater, der Beraterin und unseren Klienten und Klientinnen bleiben. Und diese Möglichkeit nutzen, wirklich. Also wir haben ganz oft leider das Problem, dass Jugendliche, aber auch Erwachsene, zu spät zu uns kommen, wo eine Abhängigkeit schon relativ weit vorangeschritten ist und wo man viel früher schon viel Leiden hätte verhindern können. So, denn es ist eben die grundsätzliche Tatsache, dass Jugendliche, wie gerade schon gesagt, Drogen konsumieren, ist keine neue Entwicklung. Und man kann da gut helfen, wenn man sich da nicht scheut, sich auch Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, und dann kann man wirklich viel Leiden bei sich selber auch verhindern.
Vielen Dank, Max Link, für deine Zeit und das Gespräch. Falls ihr mehr über die Legalisierung und generell über Cannabis hören möchtet oder auch sehen möchtet, dann schaut doch gerne auf Instagram oder TikTok unter Salon5- vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und dir selbstverständlich auch, Max.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss.
Ciao.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.